Allgemeinbildung. All-ge-mein-bil-dung. Allgemeinbildung.
Guten Tag zusammen. Hier ist wieder der Jagdfunk. Ich bin Jochen Schumacher und ihr hört die mittlerweile 12. Ausgabe, wenn ich mich richtig durchgezählt habe. Diesmal wieder am Tisch sitzend, nicht von unterwegs und zurück ins Wissen. Und Wissen hat man klassischerweise in Lexika versammelt. Da haben wir alle mal, zumindest als wir kleiner waren, reingegriffen. Heute macht man das im Internet. Führend ist da die Wikipedia. Und dieses Instrument kann man eben auch für jagdliche Zwecke nutzen. Und damit beschäftigt sich jemand seit einiger Zeit, der viel Mühe und Arbeit da reinsteckt. Und dazu begrüße ich den Volker Seifert. Das ist er nämlich.
Vielen Dank.
Hallo Volker. Ja, willkommen im Jagdfunk. Du hast ja auch eine ganz erstaunliche Lebensgeschichte so hinter dir.
Ja, so erstaunlich ist die nun auch wieder nicht.
Von innen betrachtet ist so ein Leben immer ganz normal.
Ja, genau. Also ich sehe da keine Verwerfungen.
Du bist wo groß geworden?
In Düsseldorf.
In Düsseldorf, okay. Und mittlerweile wohnst du in Essen?
Ja, genau.
Ja. Und wenn ich richtig informiert bin, hast du Philosophie studiert?
Hm? Ja.
Das ist schon, du bist nämlich der erste Philosoph, den ich persönlich kennenlerne übrigens.
Ja, kann man auch anfassen.
Kann man auch anfassen, ja. Ja, normalerweise sollte man ja da in der Tonne liegen.
Ja, und auf den Schattenwurf achten.
Okay. Wie kamst du denn auf die Philosophie?
Das war rein Interesse.
Von Schulzeiten schon irgendwie hineingefunden?
Ja, ja, also ich bin da so reingerutscht und habe das dann studiert in Düsseldorf und München.
Okay.
Habe das dann aber nie beruflich genutzt, sondern bin in die EDV eingestiegen.
Ja.
Und das ist dann der Sprung dann auch zum Jagdlexikon, was ja als Online-Plattform nur fungiert.
Mhm. Okay. Um nochmal persönlich bei dir zu bleiben, irgendwann fällt ja auch jeder mal so in den Topf mit der Jägersoße.
Ja.
Wie ist denn das bei dir passiert?
Ja, ich habe den Jagdschein mit 16 gemacht.
Ein ganz früher also, Täter, ja. Mhm.
Bin da jetzt also auch schon über 30 Jahre dabei.
Ja. Das ist eine Prägung aus dem Elternhaus oder wie kamst du dazu?
Ja, ja, ja. Also das Elternhaus war jagdlich vorbestimmt.
Mit jagdlichen Aktivitäten in und um Düsseldorf? Oder?
Nee, in der Eifel.
In das der Eifel.
Fand alles in der Eifel statt.
Okay, also Hochwildreviere wahrscheinlich dann.
Ja. Mhm. Und da bin ich halt immer mitgegangen und dann, also das war immer klar, dass sobald 16 wird der Jagdschein gemacht.
Ja. Und in dem Umfeld wahrscheinlich auch Hundeführung und.
Ja, von zu Hause aus immer Vorstehhunde. Und ich hatte zwischenzeitlich Wachtel und Bracken geführt, aber auch Vorstehhunde.
Mhm. Okay. Und mittlerweile bist du im Was ist das? Sauerland schon, ne?
Nee, hessisch ist es schon.
Ist Hesse schon, ist schon
ja, Hessen. Wir sind schon. Ja, ja, Sauerland ist das nicht mehr.
Gut, dass ich vorsichtig war.
Ja, 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 das muss man aufpassen. Vor allen Dingen wegen den Yachtzeiten.
Ach so, ja, okay.
Ja, das, also ich bin seit 24 Jahren Pächter.
Okay. Und in der Zeit wahrscheinlich dann auch alles hoch und runter erlebt, ne? Was der Jagdalltag so hergibt.
Ja. Mhm. Okay. Also vorher, während Schule und Studium, habe ich mich mehr mit Jagdreisen und dem elterlichen Revier beschäftigt und dann, sobald es ging, sich selbstständig gemacht.
Ein Nestflüchter.
Ein Nestflüchter, genau.
Super. Ja, jagdliche Themen in ein Lexikon zu fassen, da steckt wahrscheinlich auch ein tiefer Schmerz hinter, oder?
Ein tiefer Schmerz nicht, aber eine Erfahrung aus Wikipedia. Also ich habe sehr schnell Wikipedia für mich entdeckt und habe da auch mitgearbeitet, tue ich immer noch, in den Themenbereichen Musik und Geisteswissenschaften.
Okay.
Und aber irgendwann bin ich dann auch Anfang der 2000er Jahre auf jachtliche Themen gestoßen und habe da auch redaktionell dran gearbeitet. Da fiel mir dann sehr schnell auf, dass eine, man könnte sagen, Zensur stattgefunden hat. Also gewisse Beschreibungen oder Abbildungen waren in Wikipedia nicht erwünscht.
Mhm.
Und da ich der Meinung bin, die Jagd lässt sich, man kann die Sache nicht nur schönreden. Es ist nun mal ein blutiges Handwerk. Mhm. Und, und dann habe ich mir gedacht, ja, Wikipedia ist jetzt auch nicht ein Wunderwerk, das kann man auch nachmachen und habe dann einfach erstmal als Fingerübung ein solches Programm für mich geschrieben.
Also um nochmal eben kurz auf die Wikipedia einzugehen, ich habe da auch so meine Erfahrungen mitgesammelt. Also wenn man jetzt als Außenstehender einfach mal denkt, man bringt sich da ein, so wird sie ja vermarktet, also vermarktet in Anführungszeichen, dann passiert es relativ häufig, dass der Beitrag, den man da geleistet hat, auch schnell wieder gelöscht ist.
Ja.
Und zwar mit Begründungen wie zum Beispiel, Wikipedia ist keine Linksammlung. Oder?
Ja, oder es ist zu, also ich hatte öfters, gerade wenn es bei Musikthemen war, dass dann gestrichen wurde, weil es zu sehr ins Detail ging.
Mhm. Okay. Ja. Also dieser Detaillierungsgrad, ich meine, eigentlich ist ja Platz genug, ne? Speicherplatz ist ja vorhanden. Und dass dieser Detaillierungsgrad dann so unerwünscht wird, ist ja eigentlich schon fast ein bisschen ungewöhnlich. Ja,
die Idee bei Wikipedia ist erstmal nur einen groben Überblick anzubieten.
Okay.
Also es soll keine umfassende Information dargestellt werden, sondern es soll wirklich nur ein Schnupperkurs.
Ja.
Dafür ist Wikipedia gedacht. Im Prinzip wie jedes andere Lexikon auch. Ein Lexikon soll kein Handbuch ersetzen.
Ja, obwohl es das ja eigentlich könnte, ne?
Also es könnte es, aber im Jagdlexikon, ja. Wenn man da nach Hochsitzen schaut, findet man auch da keine Bauanleitung,
ja.
Höchstens ein Link, wo dann ein PDF mit einer Bauanleitung ist, aber es findet sich die Bauanleitung da drin nicht.
Hm. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, ich habe aufgehört, mich da mit zu beschäftigen, bin aber doch ganz froh, weil der Jagdfunk Nummer 2, Nachsuche auf Schalenwelt, der ist dauerhaft in der Wikipedia erhalten geblieben. Warum, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall kommen immer mal wieder Querlinks von der Wikipedia auf den Jagdfunk. Und das freut mich natürlich sehr.
Ja, das ist ja auch schon mal eine eben bemerkenswerte Tatsache.
Ja, klar. Dieses Jagdlexikon, die Software, die da drunter sitzt, heißt MediaWiki.
Genau.
Also wir sind beide aus der IT, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht ins Nerden kommen. Mhm. Aber um mal kurz ins Technik-Sprech, das ist ja ein PHP MySQL-Gerüst, also einfache Webtechnologie.
Erstmal genau.
Von da aus betrachtet, nichts wahnsinnig Komplexes.
Nein.
Ein sogenanntes quelloffenes Projekt,
eben.
Was laufend weiterentwickelt wird.
Mit Abstrichen. Also das meiste muss man selber machen. Die Anpassungen für die eigenen Bedürfnisse muss man selber vornehmen.
Mhm.
Was man als Quellcode sich herunterladen kann, ist noch nicht sehr geeignet.
Mhm. Okay. Welche Anpassungen hast du da vorgenommen?
Naja, also die wichtigste Anpassung ist natürlich zum Beispiel Umlaute.
Ach stimmt, die kann er nicht.
Die kann er nämlich nicht.
Und die Codierung einstellen. Ne?
Und am Design habe ich kaum Veränderungen vorgenommen. Das habe ich immer vor, da mal ein bisschen dran zu drehen. Aber die Zeit geht ins Land und es passiert da nichts. Mhm. Ich finde da auch jetzt erstmal die Inhalte wichtiger als das Äußere.
Ja. Also funktioniert erstmal, wird auf einem normalen Webserver betrieben und so wird sich der Hauptteil deiner Arbeit ja auf die Inhalte konzentrieren.
Genau.
Wo ich auch immer wieder staune, weil wenn ich eine Sendung hier veröffentliche, dann dauert es meistens nur ein paar Tage und dann findet sich die neue Sendung auch im Jagdlexikon wieder.
Ja.
Und da muss ja jemand hintersetzen, der also ja nicht nur den Jagdfunk im Auge hat, sondern die gesamte Szene, die sich zumindest wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum ums Thema Jagd rankt. Also darauf konzentrierst du dich, glaube ich, ne?
Ja, also der deutschsprachige Raum, wobei man muss das ein bisschen differenzieren. Jagdlich ist Schwerpunkt der deutschsprachige Raum. Für die ganzen Bereiche Waffen, Waffentechnik, Munition, da ist der englischsprachige Raum viel präsenter. Mhm. Das merke ich an den Reaktionen, die Mails, die ich bekomme, die Informationen, die ich zu irgendwelchen Kalibern erhalte, stammen fast alle aus den USA, Kanada oder Australien.
Okay.
Also da wird das sehr wahrgenommen.
Ja. Damit hat das, glaube ich, auch alles begonnen, ne? Mit Kalibern.
Nee. Nein, das hatte sich nur...
Der Kollege Joachim Orbach erzählte mir neulich, er hätte, also anfangs wäre es halt eben sehr auf Kaliber gewesen und wäre dann erweitert worden. Also mittlerweile machst du ja ein relativ, also eigentlich fast alle grünen Themen, also rund um, also die Jagd im Kern mit all ihrem Handwerkszeug, aber dann eben auch mit den Exkursen in die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft.
Ja, auch Insekten, alles was so einem im Revier begegnen könnte.
Ja, okay.
Also wenn man jetzt einen seltenen Käfer findet, kann man im Lexikon online nachschlagen, was habe ich denn da?
Okay, von der Mitarbeit her, machst du das ganz alleine? Oder?
Nein, also, redaktionelle Bearbeitung mache ich alleine. Ich hatte anfangs das ein bisschen freier gestaltet, dass ich auch redaktionelle Zugänge anderen Mitarbeitern eingerichtet habe.
Ja.
Die haben dann aber das Problem, man muss ja an gewisse Syntaxregeln sich halten, auch dabei. Und da hat sich mir im Laufe der Zeit einfach erwiesen, besser, die schreiben mir eine Mail und ich verpacke das dann ins Lexikon.
Okay. Also wie nennt man es? Also wenn man so einen Artikel in der MediaWiki verfasst, dann hat der ja so gewisse Logiken. Also mit zum Beispiel eckige Klammern für Links und dann unterscheidet man interne und externe Links und dann ist immer der Link und die Beschriftung des Links wird wieder innerhalb der eckigen Klammern unterschieden. Und das ist halt einfach ein Handwerkszeug, was man sich aneignen muss, damit man dieses System MediaWiki ordentlich bedienen kann.
Ja. Ja. Und das kann man auch nicht erwarten, dass das jeder sich das Interesse hat, sich das anzueignen. Es besteht auch gar nicht die Notwendigkeit. Mhm. Also eine Mail, wo ich groß redaktionell nicht mehr arbeiten muss, die habe ich ja dann sehr schnell mit Copy und Paste in dem entsprechenden Beitrag drin.
Ja, genau. Also für uns IT-Nerds ist das ja Handwerkszeug, ne? Und für die sich nicht damit beschäftigen, die beschränken sich dann besser aufs Lesen.
Das ist schon so. Und der Schwerpunkt, das kommt drauf an, wer gerade engagiert zuarbeitet. Ja. Anfangs waren es viele Themen, die sich um Waffen und Munition drehten. Das verlagerte sich so vor 2 Jahren dann auf das Jagdhundewesen. Jagdgebrauchshundewesen, Prüfungswesen, die Zuchtvereine, die Jagdgebrauchshundvereine, diese ganzen Informationen. Und was ich halt zugetragen bekomme und was dann auch überprüfbar ist an Informationen, der Beitrag entsteht dann halt.
Wie überprüfst du denn sowas? Also auf Relevanz und auf Stichhaltigkeit, wie gehst du da vor?
Also relevant ist erstmal alles. Mhm. Also eine inhaltliche Zensur nehme ich nicht vor.
Okay.
Und dass ich damit auch mit diesem Vorgehen richtig liege, sehe ich, wenn ich mir ich kann ja abrufen, über welche Suchbegriffe aufs Lexikon zugegriffen wurde. Mhm. Und das sind die obskursten Suchbegriffe, die da Treffer erzeugen. Mhm. Natürlich auch Klassiker, Weidmannssprache, Fabelnamen, das sind so die, wo jeden Monat Hunderte von Zugriffen drüber kommen. Aber es gibt auch Exoten, die ich halt durch diese Begrenzung, die ich nicht habe, auch einfange.
Mhm. Okay. Also unbegrenzt heißt ja, dann geht es ja auch in, ich sag mal, politische Bereiche, in historische Sachen hinein.
Also ein großer Fundus für mich ist zum Beispiel die Online-Veröffentlichung von dem landwirtschaftlichen Lexikon Grünitz, was en vogue war im 18. Jahrhundert. Das ist ein mehr als 300 Bände, glaube ich, umfasst das. Und das, die Universität Trier hat sich die Mühe gemacht, das komplett online zu stellen.
Okay.
Und da sind alle Begriffe aus dem Jagdwesen, aus der Landwirtschaft und aus der Forstwirtschaft, die damals halt geläufig waren.
Okay, und ja, teilweise wahrscheinlich auch heute noch gebräuchlich, oder?
Die heute noch gebräuchlich sind. Und wir haben ja gerade in der Weidmannssprache durch Frevert in den 30er Jahren eine Vereinheitlichung, müssen wir feststellen. Die gab es vorher nicht. Es gab regionale Besonderheiten. Einziges Beispiel, was ja heute noch übrig geblieben ist, dass man fürs weibliche Rehwild Ricke sagt hier, ich sage jetzt mal im Norden Deutschlands, aber im Süden ist es die Geiß. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied, der noch geläufig ist.
Ja, der Freistaat Bayern hat einige eigene Regeln, ne?
Ja, aber gut, da gehört auch Österreich bei. Und aber diese, wir haben einen Sprachverlust dadurch schon erfahren, einen bedeutenden, würde ich sogar sagen.
Okay.
Also das, was so als Traditionsgut von der Jägerschaft vorne weggetragen wird, wir haben eine Weidmannssprache, die Jahrhunderte alt ist, die ist sehr amputiert.
Ja, da war das Dritte Reich ja tätig. Ne?
Also naja, ich möchte das jetzt nicht da ins Dritte Reich. Das war ein Gedanke, der so um 1900 ja schon aufgetreten ist, eine Vereinheitlichung in der Sprache da vorzunehmen. Und der Frevert hat einfach Gunst der Stunde genutzt und das dann eingetütet.
Ja, also ich komme deshalb drauf, weil ich aus einem Nachlass das jagdliche Brauchtum vom Frevert in der zweiten Auflage mit Erscheinungsdatum 1936 habe. Also du sagtest ja auch 30er. Und auf dem Cover ist halt eben der Hirsch, der eigentlich das Kreuz zwischen den Geweihstangen, da ist ein Hakenkreuz dazwischen. Inhaltlich, wenn man es liest, ist wenig Braunes dabei, aber so hier und da wird dem natürlich auch Rechnung getragen. Ne? Das ist dann schon so.
Wenn man was finden möchte, findet man was.
Also diese Vereinheitlichung, die da stattgefunden hat, ich sag mal, die ist ja in vielen Bereichen, also dafür braucht es ja auch nichts Politisches. Nein. Das kann die Wirtschaft ja auch ganz gut. Wir trinken ja auch weltweit Coca-Cola.
Ja. Also ich stelle aber schon fest, gerade wenn man den Sprachgebrauch und tradiert, ist er ja, also die Weidmannssprache schriftlich tradiert, finden wir das erste Mal im 12. Jahrhundert in dem Epos Tristan und Isolde.
Okay.
Da finden wir zum ersten Mal ausführlich jagdliche Handlungen beschrieben.
Mhm.
Zum Beispiel das Aufbrechen von Wild.
Ja.
Und zwar, es gibt da ein ganzes Kapitel, nur der Unterschied, wie wird Wild in Franken, im Frankenreich aufgebrochen und wie in Deutschland.
Okay.
Das kommt, glaube ich, in der Oper nicht mehr vor. lustig. Aber in dem Roman zumindest ist es noch vorhanden. Und das, wenn ich mich recht erinnere, das erste Lexikon über die Weidmannssprache ist aus dem 16. Jahrhundert in Mainz erschienen,
ja,
von einem Amtsschreiber. Da war das interessant, die Begründung, warum er das überhaupt geschrieben hat, und zwar, damit seine Kollegen wissen, worüber man jetzt spricht. Wenn in Akten der und der Begriff auftaucht, was das denn jetzt bedeutet.
Ja.
Außerhalb der Jagd.
Okay. Ja, dieser Fachjargon, ja, stimmt. Also ich meine, haben ja viele Berufsgruppen auch einen eigenen Fachjargon, und den für Außenstehende erschließbar zu machen, ist ja eigentlich ein honoriges Vorhaben.
Ja, also für Außenstehende erschließbar machen, den Ansatz habe ich gar nicht. Also ich bemühe mich ja auch, wenn ich bei Nichtjägern mich mit Nichtjägern unterhalte, dann erspare ich mir die Weidmannssprache. Es ist unhöflich, dann mit so einem gehabenen Getue daherzukommen.
Ja, manchmal rutscht das einem so raus.
Das rutscht einem so raus, ja, aber dann muss man sich auch mal ein bisschen zügeln und einholen.
Klar. Ja. Nicht, ne? Ja, ich fand es irgendwie, also ich selber bin eigentlich erst durch deinen Eintrag darauf aufmerksam geworden, als ich in meiner Webstatistik auf einmal Quelle des Zugriffs eben deutsches Jagdlexikon wiederfand. Und wenn man sich so drin bewegt, man kommt ja schon so von Holz auf Stock. Ne? Also
ja,
der einzelne Eintrag ist manchmal sehr schmal, da ist dann wenig drin. Aber wenn man dann so weitergeht, dann entdeckt man dann auf einmal Einträge, die wirklich sehr, sehr reichhaltig sind. Wie viele Begriffe sind denn überhaupt im Moment drin? Und
ich meine, es wären jetzt 22.000.
Ja, okay. Ja, das sammelt sich an. Wie lange, wann hast du damit begonnen?
Ja, also online gestellt habe ich das erst ziemlich genau vor 2 Jahren.
Ist ja noch recht frisch.
Ja, ja, aber dran arbeiten tue ich seit 2006.
Mhm. Okay, ja, dann sammelt sich schon einiges an. Klar, ne? Ja, diese Inhalte, also was sind denn die Nachrichtenquellen? Also sind das nur Zuschriften von außen oder ist es auch einfach so dein Gehen durch den Alltag, wo dir
immer... Nö, das ist erstmal mein Gehen durch den Alltag. Also ich komme auf irgendeine Begrifflichkeit, die mir wahrscheinlich dann auch noch nicht geläufig ist.
Ja.
Und wenn ich dann die für mich geklärt habe, schlüssig geklärt habe, dann mit einem Beleg auch noch am besten, mit einer Belegstelle in der Literatur, dann wandert das ins Lexikon.
Okay.
Ja. Mhm. Also preußischer Vorstehhund zum Beispiel sagte mir gar nichts.
Mir jetzt auch nicht.
Ja, das ist Deutsch-Kurzhaar, wenn er schwarz-weiß ist.
Ach echt? Ja. Ja, stimmt. Fehlt eigentlich nur, die preußische Flagge ist ja schwarz-weiß.
Genau.
Ne? Daher kommt es wahrscheinlich.
Genau, und das war eine eigene Zuchtlinie bis in den 20er Jahren. Wurde auch im Zuchtbuch extra ausgewiesen.
Mhm. Wusste ich noch nicht. Irre. Und das findet sich dann so wieder?
Das findet sich dann so wieder. Also um bei dem Beispiel zu bleiben, dann preußischer Vorstehhund.
Ja.
Das ist dann ein Beitrag. Aber im Deutsch-Kurzhaar wird das dann erwähnt, der Farbschlag schwarz-weiß wurde auch genannt.
Okay. Ja, da. Ja, sind wahrscheinlich auch so viele kleine Anekdoten oder Geheimnisse, gewollte und ungewollte, ne, in den Geschichten gerade.
Ja. Die Quellenlage ist extremst dürftig, wenn man mehr zurückgeht als 1880, wird es ganz dünn. Da wird die Luft ganz dünn mit Quellen.
Ja.
Also, und das kann man sehr gut festmachen, dann fingen ja erst richtig an, die Jagdzeitschriften populär zu werden. Was da vorher als Jagdzeitschrift fungierte, das waren forstamtliche Mitteilungsblätter, wo das vielleicht mal eine Rolle spielte.
Also es ist ja auch eine Zeit mit der, also korrigier mich, mit der Revolution von 1848 kam ja das Jagdrecht vom Adel in bürgerliche Hand.
Und naja, es ging an Grund und Boden über.
Es ging an, also wurde da und war dann ja meistens von Bauern ausgeübt.
Ja, aber wurde ja dann sehr schnell, also die ersten Maßnahmen 1848 waren ja wirklich, das Jagdrecht liegt am Grund und Boden.
Ja.
Das heißt, wenn ich eine Parzelle habe von 30 Quadratmetern und da ist ein Hase, dann habe ich als Parzelleninhaber das Recht, den Hasen zu erbeuten. Das wurde aber sehr schnell, hat man eingesehen, dass das nicht funktioniert, weil der Wildbestand wurde ja binnen Monaten, also gezähntet kann man das nicht mehr nennen. Das war ja ein Massaker, was da stattfand in den deutschen Landen. Und man fing sehr schnell an, und zwar schon ab Beginn 1849, in Verordnungen und dann auch in Gesetzen Mindestgrößen zu veranschlagen. Die heute noch geläufigen 75 Hektar für die Eigenjagd, das war eine damals übliche Größe. Also, wenn ich mich recht erinnere, Bayer hatte 60 Hektar erstmal als Mindestgröße veranschlagt. Es gab welche, die hatten 80 Hektar. Und man hat sich dann im Reichsjagdgesetz auf 75 Hektar geeinigt.
Mhm. Genau, und ja, um damit dann halt, ja, ich sag mal, so eine, also ein bisschen Regelwerk oben drüber dann zu gewährleisten. Also diese Jagdrechtsvergabe war doch dann, ich sag mal, man wollte ja dann jetzt nicht nur einfach, du hast das Recht an dem Hasen, an der Beute, sondern man wollte damit ja auch eine Verantwortung übertragen, vermute ich.
Ne? Nein. Das war überhaupt nicht die Intention dabei. Es ging wirklich rein nur um, das ist mein Grund und Boden und ich bestimme, was darauf geschieht.
Ja, dieses Ich bestimme hört ja mit der Jagdgenossenschaft auf.
Ja, natürlich, wenn ich jetzt, aber es ist ja sowieso, das Regelwerk ist ja so eng gefasst, selbst wenn ich eine Eigenjagd habe, kann ich auch nicht machen, was ich will.
Ja, das war das, wo ich mit der Verantwortung darauf hinaus wollte. Also, dass ich jetzt eben nicht nur das Recht vergebe, darauf alles halt abzuernten, was da irgendwie hochkommt, sondern auch eine Verpflichtung.
Ja, aber es ist
zum zu kümmern, ne?
Da wären wir dann bei dem Stichwort Jagd- und Schonzeiten. Also es gab noch im 19. Jahrhundert, vor 1848, gab es ja auch schon Regelungen über Schonzeiten. Bei fast allen findet sich aber in der Einleitung, Rotwild darf nur dann und dann geschossen werden. Mhm. Ausnahme ist, die fürstliche Küche braucht Wildbret. Also durfte man den Hirsch dann auch mal im April erlegen.
Okay. Ja, wilde Zeiten. Es hat sich schon ganz schön verändert seitdem, ne? Das ist von Wahnsinn. Jetzt hat man inhaltlich, ich sag mal so, du hast die Begriffsklärungen drin, Weidmannssprache ist drin. Jetzt gibt es gewisse jagdliche Praktiken. Dokumentierst du die auch?
Ja.
Also so auf einem eher groben Verständnislevel,
ja, vermute groben ich dann. Verständnislevel. Das ist ja immer noch in der Arbeit, das Lexikon. Und bei bestimmten Praktiken würde ich gerne auch zum Beispiel kleine Filme anbieten.
Ja.
Man kann wunderbar filmig darstellen, wie ein Fuchs gestreift wird.
Mhm.
Wie man einen Hasen entbalgt, wie man ein Stück Rehwild aus der Decke schlägt, wie man einen Fangbunker baut. Das ließe sich alles in kurzen Filmen darstellen.
Mhm.
Wenn ich solche Filme finde, verlinke ich die auch.
Mhm.
Also beim Fuchsstreifen gibt es dankenswerterweise einen Film, der das sehr anschaulich zeigt.
Mhm.
Aber eigentlich müsste man eigenes Filmmaterial, um es dann bereitzustellen, selber erstellen.
Ja, da kommen wir wieder an so Aufwandsgrenzen. Ne?
Das sind Aufwandsgrenzen.
Ja.
Ich bin auch immer auf der Suche nach Bildmaterial, das ist auch sehr schwierig. Man findet zwar Unmengen im Internet, aber das ist ja immer dann eine rechte Frage. Darf man die verwenden, ja oder nein?
Ja, stimmt, an die Grenzen kommt man immer wieder. Das Thema habe ich ja auch, ne? Deshalb sind meine Intros zum Beispiel immer auf YouTube verlinkt, weil da habe ich sie her.
Ja. Ja, also das ist, da muss man schon aufpassen.
Ja. Wupp, ist die GEZ da.
Ja.
Oder so unter die GEMA, ja. Ja, das ist schon eine Menge. Also diese, also was ich früher auch irgendwie immer ganz, also was ich in den alten Büchern auch finde, ist halt einfach so ein gesamter Blick auf, wie bewirtschafte ich ein Revier, also wie begrenze ich zum Beispiel Wildschäden dadurch, dass ich halt auf Ausgleichsflächen extra Esung anpflanze, um das Wild zu ernähren und ihm Deckung zu bieten. Also ist das auch eine Form von Wissen, die du in dem Jagdlexikon halt archivierst?
Ja, also gerade diese Punkte wie Wildwiesen anlegen, Wildäcker, die erwähne ich alle, auch in den Formen, was für Pflanzen kann ich denn überhaupt verwenden? Mhm. Was ist denn sinnvoll in gewissen Höhenlagen zum Beispiel?
Mhm.
Also im norddeutschen Tiefland mein Revier habe, muss ich mit anderen Pflanzen arbeiten, als wenn ich in der Eifel auf 700 Meter agiere.
Mhm.
Ich habe dann auch so Sonderformen wie Bindseilinseln für die Bienen.
Mhm.
Dieser im weitesten Rahmen fällt das alles unter den Begriff Naturschutz.
Mhm.
Weil auch eine Wildwiese sehe ich auch im eigenen Revier weniger fürs Wild, sondern das ist für die Insekten da.
Mhm.
Also ich setze da überwiegend Blütenpflanzen, wo ich dann auch den Imker vorher frage. Ich habe im Revier zwei Imker, und dann frage ich, was für Pflanzen sollen wir denn mal setzen?
Mhm. Also diese Verkettung geraten ja im Moment immer mehr ins Bewusstsein, was auch gut ist, denke ich, ne? Also eine der aktuellen Sorgen, die wir ja so im Niederwildbereich rund um Fasan und Rebhuhn und auch allerlei Bodenbrüter, die nicht bejagbar sind, haben, resultiert ja daher, dass das Insektenvorkommen halt dramatisch zurückgeht und dass gerade die Kükenaufzucht, die sehr stark auf Eiweiß angewiesen ist, halt ohne Insekten einfach nicht möglich ist, ne? Und da sind natürlich diese übergreifenden Hegeaktivitäten in Form von Biotopgestaltung halt einfach ein elementarer Teil.
Ja, und das wird eigentlich noch gar nicht deutlich noch hervorgehoben, was für ein Potenzial da die Jägerschaft verwirklicht.
Ja.
Also das ist, in der Öffentlichkeit ist das nicht präsent.
Also ich meine, wir können ja hier beliebig abschweifen, also mal los. Ich stelle ja auch fest, man sieht bei den, ich weiß nicht wie viel tausend Revierinhabern bundesweit, ja eigentlich immer nur so die Extreme. Der Regelfall ist ja ein durchschnittlicher Bürger, der halt einen Teil seiner Ersparnisse in so ein Revier investiert und dann letztlich auf Flächen, die ihm nicht gehören, Ziele zu realisieren, die er kaum realisieren kann. Also ich habe jetzt vorliegt zum Beispiel eine der Reviere, wo ich häufig zu Gast bin, der ist halt als Rentner unterwegs und er verhandelt halt wirklich mit großen Bauern, teilweise Agrar-GmbHs, und versucht den mühsam halt Flächen abzuringen, um da halt mal ein Stückchen Wildwiese oder einen Blühstreifen anzulegen. Und das ist ja jetzt sehr viel schwerer, als wenn ich eine Eigenjagd habe, wo ich halt einfach mal entscheiden kann, den Acker lasse ich halt dieses Jahr mal liegen und mache dann Anbau.
Das ist natürlich von den Revierbegebenheiten abhängig. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man kommt ja nicht umhin, man muss ja mit den Mitnutzern des Reviers, sei es die Landwirte, sei es der Schäfer, sei es der Imker, sei es die Pilzsucher oder was da alles so keucht und fleucht. Man muss mit denen ein Verhältnis aufbauen.
Mhm.
Und dann lassen sich auch Probleme, die sich zwangsläufig erstellen. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn ich als Landwirt morgens zu meiner Wiese komme und die ist umgedreht.
Mhm.
Ja, klar. Wenn ich dann aber den Jagdpächter persönlich kenne, bestenfalls mit dem schon das ein oder andere Bier getrunken habe, dann gehe ich damit anders um. Mhm. Und genauso kann ich einen Landwirt ansprechen und den bitten, mir da 10 Meter Streifen zur Verfügung zu stellen. Mhm.
Ja, was bisweilen vorkommt. Ne?
Ja, man muss halt immer über die Sachen reden. Mhm.
Ja, dann finden sich schon Möglichkeiten. Im Moment bewegt sich ja in der Jagdszene auch eine Menge in Sachen Initiativen und Gesetzgebung. Also was ich dann zum Beispiel auch bei dir wiederfindet, sind solche Aktionen wie 1000 Hörner, die da in Düsseldorf liefen. Es ist ja jetzt eigentlich nicht das, was man so klassisch als Wissen bezeichnet, das ist ja eher Zeitgeschichte. Und inwieweit dokumentierst du das denn im Jagdlexikon?
Also ich dokumentiere das, ich kommentiere das aber nicht.
Habe ich mich verdrückt ausgekehrt?
Ich halte es fest, weil es hat diese Aktion gegeben.
Ja.
Wie die zu bewerten ist, das steht mir gar nicht zu. Aber das ist eine Form von Öffentlichkeitsarbeit gewesen. Mhm. Oder ist eine Form. Ich weiß ja nicht, ob die Gruppierung nochmal in irgendeiner Form aktiv wird. Mhm. Aber es ist erwähnenswert. Mhm. Also das steht dann alles wieder unter dem Schlagwort, dass ich keine Begrenzung setze.
Okay.
Thematisch. Wenn etwas stattgefunden hat oder etwas ist. Ich erwähne auch Sachen, die geplant waren und nicht durchgeführt wurden. Mhm. Oder Entwicklungen. Patronen. Wie viele Patronen sind experimentell geblieben? Mhm. Haben aber trotzdem erwähne ich sie, weil sie ja in anderen Kalibern aufgegangen sind. Mhm.
Ja, sicherlich. Also sie sind ja immer so ein Teil der Evolution, also irgendeines Geschosses, was dann überlebt.
Ja. Und man kann ja immer noch über so eine Hülse stolpern.
Ja.
Ja, wenn man Großvaters Truhen öffnet, vielleicht findet sich dann sowas. Und dann steht man dann da und sagt, ja, was ist denn das? Und dann googelt man, dann findet man zumindest den Hinweis, ja, das und das ist dann und dann entwickelt worden. Mhm.
Okay. Hast du denn irgendwie an diese Plattform, also sag ich mal, neben inhaltlichen Wünschen wie Filme und Dokumente, was von außen kommen, gibt es irgendwelche Features, die du dir so erträumen könntest, die so eine Plattform einfach anreichern könnten?
Also die Inhalte vertiefen, das ist jetzt eigentlich der Schwerpunkt. Mhm. Ob man da noch jetzt groß mehr in die Breite gehen kann, wage ich fast zu bezweifeln. Ich denke mal, fast alle Begriffe sind da jetzt gefallen im Lexikon. Jetzt müssen die halt noch gefüllt werden. Mhm. Features technischer Art wüsste ich keine.
Also ich komme drauf, weil hier so in diesem kleinen Soziotop des Podcasting gibt es im Moment zum Beispiel Bestrebungen, diese Audio- oder teilweise auch Videodateien mit Metadaten anzureichern.
Ja.
Also manche senden live mittlerweile und dazu läuft parallel ein Chat und der Chat hat ja die gleiche Zeitlinie wie der Audiostrom und dass man quasi den Chat wie eine Tonspur dazu zimmert und dann halt eben auch wieder recherchierbar macht. Also dass man eben dieses eigentlich unstrukturierte digitalisierte Audiosignal mit Metadaten wieder erschließbar macht, um es halt eben zum Beispiel auch in Suchmaschinen zur Verfügung zu stellen. Ja. Also eine der kleineren Sachen sind ja hier auch die Kapitelmarken, was heute wieder komplett querschlagen wird. Das wird wieder nicht gehen, aber zumindest hat man die Möglichkeit, in diesen recht langen Aufnahmen dann immer wieder Punkte anzustreuen oder von da aus wieder woanders hin zu verlinken. Ja, also, und ich sag mal, du hast ja im Grunde auch so einen Topf voll Wissen, was irgendwie keine scharfen Grenzen hat und in sich eigentlich immer wieder neue Strukturen und Verlinkungen findet.
Ja, also es wäre ja vorstellbar, dass man oder dass ich anbiete, neben dem Lexikon zum Beispiel ein Forum.
Ja.
In dem, wo andere dann ihre Beiträge schreiben könnten oder es zu Diskussionen kommt. Das ist aber, wie gesagt, eine Frage des Aufwandes. Mhm. Weil ein Forum muss administriert werden.
Ja.
Es ist ja kein geschlossener Bereich, es wäre ja immer alles öffentlich und da muss man allein, um rechtlich abgesichert zu sein, ja ständig präsent sein.
Genau.
Das Gleiche wäre bei einem Chat zu beachten. Was ich Mitte letzten Jahres gemacht habe, ich habe einen Blog eröffnet unter jagdwissen.net, wo ich umfangreichere Beiträge hinterlege, die nicht ins Lexikon passen, aber die das Lexikon, wo das Lexikon drauf verlinkt. Und das wird auch gut angenommen.
Okay.
Also da sind jetzt vielleicht 30 Beiträge drin. Und da sind dann mehr so Handlungsanweisungen.
Nenn mal ein exponiertes Beispiel, was du da
darin. Ja, so zum Beispiel hatte der Bernd Grever dafür einen Beitrag geschrieben, wie der Jäger sich zu verhalten hat am Anschuss.
Ja.
Worauf der zu achten hat. Mit entsprechendem Bildmaterial, was für Pirschzeichen findet man vor, was für Schlüsse kann man daraus ziehen.
Mhm.
Das passt nicht ins Lexikon. Unter welchem Begriff sollte man das nehmen? Aber es ist gut, dann unter Pirschzeichen im Lexikon einen Link auf diesen Beitrag zu haben.
Okay.
Mhm. Also so, dass sich das ineinander greifen kann.
Ja, ja.
Ja. Unter dem Beitrag Pirschzeichen wird es nur geben, ja, Pirschzeichen sind dieses und jenes und das gibt es.
Mhm. Okay. Ja, so du bist ja auch relativ viel in der Szene unterwegs. Ne?
Ja.
Also, erzähl mal nur mal ein bisschen aus dem Bereich. Also wir hatten ja ein paar Mal miteinander schon mal ausgiebiger telefoniert. Du bist ja teilweise auch auf internationalen Konferenzen und Veranstaltungen.
Ja.
Ich glaube, ein Schwerpunkt bei dir ist auch die Öffentlichkeitsarbeit, ne? Rund um Jagd.
Ja, das hat sich ergeben in den letzten Jahren. Also ich bin viel unterwegs in Österreich, Belgien, Frankreich. Und Österreich ist, also Frankreich ist jagdlich eine ganz andere Welt.
Hm.
Auch was die Verbände und die Verbandsarbeit und die Stellung der Verbände darstellt.
Ja.
Die Zusammenarbeit da untereinander ist eine ganz andere als in Deutschland. Angenehm anders. Es findet in Deutschland keine Koordination der Öffentlichkeitsarbeit statt. Was man eigentlich ja erwarten müsste von den Verbänden.
Mhm.
Sei es nun die Landesjagdverbände, dass die da eine Führungsrolle übernehmen. Aber Führungsrolle verstanden jetzt als, dass der Landesjagdverband eine Dienstleistung anbietet für die Vereine, die bei ihm wiederum Mitglied sind.
Mhm.
Für Gestaltung des Internetauftritts oder für Publikationen. Aber da gibt es ja keinen Ansprechpartner für.
Also ich beschreibe ja immer gerne, wie es geht. Ne?
Ja.
Beschreib mal, wie die Franzosen das machen.
Ja, also die haben das ja, in Frankreich ist das alles zentralisiert.
Ja.
Das fängt schon im krassesten Beispiel ist das Hundewesen.
Ja.
Also wenn in Deutschland ein Wurf kommt, dann kommt von dem zuchtbuchführenden Verein jemand und nimmt diesen Wurf auf. Das ist in Frankreich eine Stelle fürs ganze Land. Egal was für eine Rasse. Und der sagt dann am Schluss, ja, das ist die und die Rasse. Der legt das fest.
Okay.
Ja. Weil in Frankreich ist das auch ein bisschen mit den Farbschlägen, dann haben die eine andere Rassenbezeichnung. Es ist nicht so klar abgegrenzt.
Mhm.
Ja. In Deutschland ist es viel klein-klein. Also es wird gerne an untere Organisationseinheiten verwiesen.
Mhm.
Ja, das machen die schon. Und dann wundert man sich, wenn irgendetwas aus dem Ufer läuft. Also, aber für die Öffentlichkeitsarbeit, es gibt keine zentrale, kein Angebot einer zentralen Anlaufstelle.
Ja.
Wenn ich jetzt als Verein einen Flyer verfassen möchte oder eine Pressemitteilung verfassen möchte, weil ich irgendeine Aktivität habe, weil ich eine Pfostenshow habe oder weil ich eine Revierbegehung anbiete als Hegering, da habe ich keinen Ansprechpartner, der mich an die Hand nimmt und sagt, ja, so und so muss das gemacht werden. Mhm. Darauf hast du zu achten. Oder noch bestenfalls, gib mir die Information, ich mach's. Mhm. Internetauftritte. Wie viele Vereine im jagdlichen Bereich haben noch keinen Internetauftritt oder einen nicht, ich muss das vorsichtig ausdrücken, also einen nicht im Internet gerechten Auftritt. Wenn ich eine Internetseite mir anschaue und da steht letzte Aktualisierung November 2009, da frage ich mich, lebt dieser Verein noch? Ja. Im Zweifelsfall fürchte ich ja.
An der Herz-Lungen-Maschine.
Also so viele, unglaublich viele Aktivitäten werden durchgeführt, aber nicht publiziert. Ja. Ich kann das auch verstehen. Es ist schwierig in einer nicht jagdlichen Presse, Tagespresse oder Wochenpresse oder in einem Magazin, irgendein jagdliches Thema reinzubekommen. Es sei denn, man benimmt sich daneben, dann ist man natürlich sofort auf der Bild-Zeitung, Seite 1. Aber ansonsten ist es schwer. Was aber nicht einen hindern soll, da die Bretter zu bohren.
Ja, die Relevanz in den Alltag zu kriegen. Also oft ist es, ich habe hier so ein Thema, die Enten, ne? Also diese Massenfütterungsstellen zum Beispiel, die sind so ein Thema, womit ich im Moment auch dabei bin, vielleicht was hinzukriegen. Also man hat so, ich sag mal, dieses Zusammenwirken ist etwas, was in den Köpfen nicht mehr vorhanden ist. Also diese Reduktion auf den grausamen Akt der Tötung, den man auch nicht leugnen kann, ist natürlich etwas, mit dem man es in die Hitliste schafft. Aber wenn man diesen Tötungsvorgang in den Gesamtkontext einbettet, dann beginnt er auf einmal Raum zu greifen und zur Notwendigkeit zu werden. Also ich habe unten zum Beispiel eben, da ist eine Fütterungsstelle hier am Rhein, wo, naja, ich sag mal, wenn man im September, wenn die Enten aufgehen, etwa 200 Tiere sitzen hat. Und wenn man das erste Mal aus dem Auto steigt, dann wird man quasi von denen angenommen. Ja, das ist ein irres Bild. Und wir haben in der letzten Saison halt Enten gefunden mit einem Parasitenbefall in der Brustmuskulatur, die jämmerlich eingegangen wären, wenn wir sie nicht erlegt hätten. Und dieser Parasitenbefall, der wird halt übertragen durch Verkötungen und eben übers Futter. Und da kann man sehr schön dran deutlich machen, wie halt eben der menschliche Einfluss dieser Fütterung und damit Konzentration an einer Stelle halt eine unmittelbare Auswirkung halt eben auf den Krankheitsbefall bei den Tieren hat. Und das sind dann halt schon Sachen in einer Gesellschaft, die ja im Moment immer affiner wird für das Thema Natur, wo man halt einfach mal Verkettungen und Zusammenhänge darstellen kann. Und das kann man, denke ich, sehr viel mehr und intensiver nutzen, weil solche Zusammenhänge gibt es an vielen Stellen. Also wie ja zum Beispiel auch die Tollwut, die quasi ausgerottet ist, durch Räude und Staub ersetzt wird.
Ja, also ich sage ja immer, wenn, solange man nicht mit ideologischen Vorurteilen konfrontiert wird, kann man die Jagd wunderbar argumentativ vertreten. Wenn es natürlich zu einer politischen Frage wird, wie wir jetzt in Nordrhein-Westfalen erleben, Schliefanlage ja oder nein, und dann jemand von politischer Seite schon andeutet, wir wollen das einfach nicht, da braucht man nicht mehr argumentieren.
Ja gut, aber die interessieren sich ja inhaltlich nicht.
Dann eben.
Also habe ich jetzt auch aus erster Hand gehört, dass zum Beispiel die Vorführung für Landtagsabgeordnete an der lebenden Ente, da haben sich die Vertreter der Grünen den theoretischen Teil angehört und den praktischen halt einfach nicht mehr wahrgenommen. Und ich meine, wenn man sich inhaltlich nicht damit beschäftigt, wie man dann qualifizierte Urteile darüber abgeben kann und die Geschicke lenkt, das ist dann natürlich rätselhaft. Also
Das ist das Wunderbare der Politik.
Ja, und ich sage mal, man hat ja jetzt in Baden-Württemberg auch gerade die Eckpunkte eines neuen Jagdgesetzes veröffentlicht. Und wenn man die Baujagd im Naturbau verbieten will, was da wohl vorgesehen ist, dann muss man sich vielleicht auch fragen lassen, wie man einen Hochwasserschutzdamm denn halt eben von einer Dachsburg befreien möchte. Ja, also. Oder dem Volk halt die Überflutung erklären, die daraus resultieren kann. Das sind ja Fragen, die sich anschließen. Und ich meine, das ist ja eben, Jagd ist ja eben nicht nur das, was der MDR Blutsport genannt hat, ja, obwohl es vielleicht auch hier und da mal ein Ausleben des Jagdtriebes sicher auch Freude, aber es ist ja auch ein Dienst an der Öffentlichkeit, und zwar ehrenamtlich in vielen Stellen. Und ich wundere mich oft, warum darüber nicht mehr und auch mit stolzer Brust gesprochen wird. Also mich erfüllt es mit Stolz.
Ja. Also für 95% der Jagdscheininhaber ist die Jagd eine Freizeitbeschäftigung. Das muss man ja mal festhalten. Wir haben Berufsjäger und wir haben Förster, und für die Förster ist es auch zum Großteil Freizeitbeschäftigung. Dienstzeit ist es bei den wenigsten. Also wenn jemand noch nie, das hört sich immer despektierlich an, wenn es so heißt, ja, die naturferne Bevölkerung, ich weiß nicht, was darunter zu verstehen ist, aber wenn jemand noch nicht in Berührung gekommen ist mit der Jagd, dann kann ich Vorbehalte und Vorurteile durchaus nachvollziehen. Was aber umso mehr ja nur dafür spricht, da argumentativ denjenigen da abzuholen, wo er steht.
Ja, natürlich, das ist sicher.
Und das heißt nicht in Gutsherrenart auftreten, ne? Also die Zeiten sind vorbei. Ich sehe die Gefahr auch zurzeit nicht mehr, also gängig ist es nicht mehr dieses Modell. Aber die Notwendigkeit der Jagd, wenn die in der Bevölkerung stärker deutlich wird, dann ist auch politisch schwerer da gegen vorzugehen. Mhm. Die Jagd hat aber keine, die Jagdgegner sind sehr aktiv. Die sind sehr laut, die sind sehr präsent. Mhm. Das ist ja aber ein verschwindend geringer Teil der Bevölkerung. Die meisten haben entweder gar keine Meinung zur Jagd oder sagen, ja, ist eine super Sache, aber äußern sich nicht. Mhm. Und wir reden auch, die Jagdscheininhaber sind in Deutschland eine Minderheit.
Ja, sicherlich.
Also wenn aber die Mehrheit der Bevölkerung davon überzeugt ist, dass Jagd positiv ist, dann wird auch politisch da nicht mehr dran gegangen.
Ja, eigentlich ist ja erstaunlich wenig dran gegangen worden bisher, ne? Also im Moment tut sich zwar eine Menge.
Also es ist in den letzten Jahren durch die Veränderungen der Landesjagdgesetze oder die angestrebten Veränderungen, die zum Teil ja gar nicht eingetreten sind, ist das bei den Jägern ein sehr präsentes Thema. Viel gravierender fand ich aber die Einschnitte, die vor 20 Jahren begonnen haben, in der Forsthaltung gegenüber Wild und gegenüber Jagd.
Ja.
Also der Name Frevert ist schon mal gefallen. Sein letzter Amtssitz war ja im Nordschwarzwald. Mhm. Und da wurde ihm ja dann am Schluss vorgehalten, er hätte da einen Rotwildzoo hochgezogen. Ja. Ja, jetzt haben wir da gerade in diesen Revieren Baden-Württembergs das Gegenteil. Mhm. Da soll man jetzt mal versuchen, Rotwild zu jagen. Mhm. Also das ist nicht genug aufgegriffen worden. Diese Thematik, das ist eigentlich an der Jägerschaft vorbeigelaufen. Mhm. Und wir brauchen gar nicht so weit zu gehen in Rheinland-Pfalz, wie da mit dem Rotwild umgegangen wird. Das ist politisch vielleicht gewollt, sicherlich sogar gewollt.
konkret? Erläuter mal eben kurz.
Ja, also das Schalenwild wird von der Forstverwaltung als Störenfried betrachtet.
Also stört den Wuchs.
Stört den Wuchs, kostet Geld, weg damit.
Welche Motive siehst du dahinter?
Also da sehe ich das nur, das sind rein finanzielle Überlegungen, die da eine Rolle spielen.
Also ich muss junge Kulturen nicht gattern und ich brauche kein weniger Setzlinge kaufen.
Ja, und ich kriege den Wald hoch.
Mhm. Ja. Ich höre an anderen Stellen manchmal, dass man mittlerweile schon, ich sag mal, Wanderarbeiter durch den Forst schickt, um halt wieder zu lichten, damit die einzelne Pflanze genug Licht kriegt, um wieder hochzukommen.
Ja gut, aber das ist ja ein übliches forstliches Vorgehen.
Ja, weil ich bin,
also, keine Ahnung. Die Lichtung im Bestand gehört einfach zum Tagesgeschäft dazu.
Ist das nicht etwas, was normalerweise das Wild übernimmt?
Nein, nein, das sollte schon gesteuert sein.
Okay. Schon.
Nee, nee, also dem Wild würde ich das nicht überlassen. Nein, aber man pendelt dazwischen extrem.
Ja.
Es gibt Reviere, die haben wirklich, oder Reviere nicht, also es gibt Regionen, da haben wir definitiv einen Überbestand an Wild. Mhm. Das kann man auch nicht schönreden. Es ist herrlich, wenn man in so einem Revier dann draußen sitzt und sieht dann an einem Abend drei reife Hirsche an sich vorbeiziehen. Dem Wald tut das nicht gut. Mhm. Das muss man auch sagen. Aber das ist ein Abwägen von Interessen. Und wenn eine Seite die Überhand gewinnt, in dem gewählten Beispiel, ich möchte ja jetzt hier die Forstverwaltung auf Gottes auf keinen Fall verteufeln, aber die Forstfraktion war bis vor 30 Jahren eigentlich ein Garant für jagdliches Wesen.
Mhm.
Und das ist heute auf gar keinen Fall mehr.
Mhm.
Also deswegen habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt gehabt, die Förster, auch die sind Freizeitjäger.
Mhm. Also ich sag mal so, man kann ja sowieso nichts über einen Kamm scheren. Ne? Also es gibt überall ja immer solche und solche. Und nach meiner Lebenserfahrung ist der Anteil der Idioten in jeder Vergleichsgruppe gleich.
Ja.
Und so. Und ich versuche ja eigentlich auch hier immer so irgendwie meine Lernkurve so ein bisschen nachzuvollziehen und auch zu veröffentlichen. Ich denke nur so, wenn ich mir eine Wildart wie Rotwild angucke, die ja eigentlich ein Offenlandbewohner ist, ein Steppenbewohner, und wir rufen halt, es ist der König der Wälder, dann ist ja offensichtlich schon mal was falsch. Und ich habe unlängst noch einen NABU-Vertreter gehört, der gesagt hat, wenn alles denn noch Wildnis wäre, dann wäre Deutschland zu 80% von der Rotbuche bedeckt, was ich ja auch für ein Gerücht halte, weil unser heimischer Rothirsch, der als Steppenwohner ist, ja dann keinen Lebensraum hätte. Also ich sehe, also zum Beispiel Schälschäden durch Rotwild ist ja einfach auch nur eine Konsequenz dessen, dass der Kulturflüchter halt sich in die Wälder zurückzieht und da keine andere Esung mehr vorfindet oder sich sonst wie beschäftigt. Also diese Zusammenhänge in diesem sehr dicht besiedelten Raum sind halt so diffizil im Auspendeln, erscheint es mir, dass der Raum eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel hergibt an manchen Stellen.
Nee, also dann, und dann wird ja gerne der übrig gebliebene Flickenteppich wird dann versucht, irgendwie zusammenzuhalten. Da ist ja so ein Stichwort, diese Grünbrücken.
Ja.
Dann wird verzweifelt versucht, da noch etwas Natürlichkeit herzustellen, indem ich noch ein künstliches Gebilde präsentiere.
Hm.
Also wir wollen jetzt hier keinen kulturpessimistischen Reinschlag reinbekommen. Also gerade wenn man sich jagdhistorisch beschäftigt, wenn man sich nehmen wir mal die Eifel. Die Eifel als Beispiel vor 100 Jahren oder jetzt 120 Jahren, man muss ja immer ein bisschen die Zeit laufen lassen, da war die quasi entwaldet.
Mhm.
Das war Heidelandschaft. Und nachdem die Eifel dann preußisch wurde, fingen die fleißigen preußischen Beamten an, oh, jetzt müssen wir aber hier mal wieder Wald hinbekommen und möglichst schnell, also nehmen wir den Franzosenbaum, die Fichte. Mhm. Die wächst halt schneller als die deutsche Buche. Gesagt, getan. Umso verwunderlicher fand ich, dass vor einigen Wochen im Fernsehen ein Förster sich quasi weinend in den deutschen Fichtenwald stellte und sagte, das haben wir den Jägern zu verdanken, weil wir kriegen hier keinen Laubwald mehr hoch. Die Vorgänger dieses Försters haben die Fichte dahin geschleppt und fleißig verbuddelt. Ja, also da war der Jäger nicht dran beteiligt.
Ja, ich weiß, auf wen du anspielst, aber von dem Herrn hat sich, glaube ich, gerade gestern noch sogar der Ökologische Jagdverband distanziert.
Ja. Aussage. Also, was ich damit sagen will, ist, es tut immer ganz gut, mal einen Blick zurückzuwerfen. Wie sah es denn hier aus vor x Jahren? Hm. Und das nicht mit dem Impetus, früher war alles besser. Also das auf gar keinen Fall. Wenn man sich, um wieder Eifel da als Beispiel zu nehmen, wenn man sich frühe Fotografien anguckt, das ist ein jämmerliches Bild, was die Landschaft da abgibt. Mhm. Die Wildbestände früher, man kann sie ja nicht mehr rekonstruieren. Es gibt wenige Abschusslisten, die halbwegs zuverlässig sind. Da habe ich denn immer den Eindruck, es gab früher erheblich mehr Rotwild und erheblich weniger Rehwild. Hm. Vom Schwarzwild ganz zu schweigen. Hm.
Ja, ich sag mal, unterm Strich hat man auf jeden Fall immer gestaltete Landschaft.
Immer. So,
immer, ne? Also es gibt eigentlich keine Ausnahme. Also dieser Wildnisgedanke, der ja manchmal vordergründig wird, der ist eigentlich.
Für Europa können wir den, vielleicht gibt es da noch im Osten Polen, Naturwälder. Ansonsten finden wir gestaltete Landschaft selbst in den alpinen Regionen. Hm. Der Urwaldgedanke für Deutschland, das ist auch ein Anachronismus, wenn man sich da hinstellt, einen Naturpark errichtet Eifel, in der Hoffnung, wir schaffen jetzt hier einen Urwald. Da wird kein Urwald geschaffen.
Also besonders interessant ist ja noch, dass in dem Moment, wo der Nationalpark ausgerufen wird, die örtlichen Tourismusbüros halt gleich anfangen, diese Wildnis zu vermarkten und möglichst viele Leute dahin zu kriegen.
Ja, natürlich. Und, das ist ein großer Zoo oder ein Bühnenbild, was da, aber ökologischen Wert ist da keiner zu finden. Ja. Vielleicht die eine oder andere Pflanze, die sich da wieder mal etwas mehr verbreitet. Kann durchaus sein, wäre dann auch sehr löblich. Aber wenn, um wieder das Thema Geld aufzugreifen, wenn die Forstverwaltung Nordrhein-Westfalen Geld braucht, dann wird auch ein Kahlschlag im Nationalpark durchgeführt. Ja, die Festmeterzahlen müssen gebracht werden.
Ja, da ist man ja wohl etwas ambitionierte Verträge eingegangen, ne? Was
man so. Ja, man kann ja alles durch vertragliche Regelungen rechtfertigen. Aber nein, man darf das nicht jetzt sich dahinstellen und sagen, ja, das ist das Problem und das ist die Lösung. Das haben wir nicht, diese Situation. Mhm. Wir haben die Situation, dass die Jagd nicht erst seit gestern, also man kann sagen, in der Kritik steht die seit Ende, also seit der Wiederaufnahme des Jagdrechts, also 49, 50. Seitdem steht die kontinuierlich in der Kritik. Hm. Das hat früher, 50er, 60er Jahre, 70er Jahre, ist das lockerflockig abgeperlt. Man hat aber nichts dagegen unternommen. Hm. Jetzt ist die Jagd nicht mehr so sattelfest und jetzt geht es dann an die Substanz. Da muss eine Position bezogen werden. Hm.
Ja, scheint Zeit zu werden.
Ja, sonst, man darf keinen Abgesang anstimmen, aber es könnte durchaus sein, dass wir in 10 Jahren eine politische Großwetterlage in Deutschland haben und dass dann die Jagd auf einmal weg ist.
Ja, ich sag mal, also das klingt immer so ein bisschen wie, also die Jagd um ihrer selbst willen, aber es ist halt eben, also wir hatten es vorhin schon mal gesagt, aber ich wiederhole es ja gerne, es ist einfach eine Erfordernis, die Jagd auszuüben, um vor allem die Artenvielfalt zu erhalten.
Ja, natürlich.
Also das halte ich persönlich für das höchste Gut, um das es hier geht.
Selbstverständlich. Aber das ist dann, das sind dann nur noch graduelle Fragen, die zu klären sind. Man kann dann sagen, okay, es muss ein Mindestmaß an Jagd muss ausgeübt werden, beauftragen wir Berufsjäger. Durchaus vorstellbar.
Ja, also gut, dann wird es ja immerhin noch stattfinden. Also mir klingelt noch der Satz in den Ohren, ich habe da mit einem NABU-Vertreter gesprochen, der hat den tollen Satz gesagt, wir haben die Verantwortung für die Rotbuche übernommen. Und ich meine, ich kenne die Strukturen dieser Verbände jetzt nicht sehr gut von innen und ich kenne auch die Kompetenzen nicht sehr gut, die sich da miteinander versammeln. Aber ich merke auf diesen ganzen Gesprächen innerhalb der Jagdszene, wie viel Wissen da vorhanden ist und wie wenig es kommuniziert wird.
Ja, so, das
fällt
ist
mir
aber
immer sehr deutlich auf.
Das ist aber leicht nachzuvollziehen. Wenn ich Vertreter einer Naturschutzorganisation bin, wobei die Jagdverbände ja gerne sagen, anerkannter Naturschutzverein, aber ich nehmen wir mal diese ganz originären NABU, Bund, was es da so alles gibt. Ja. Da bin ich per se schon mal Sympathieträger, wenn ich sagen kann, ich gehöre zur Blümchenpolizei. Mhm. Ich achte darauf, dass das Stiefmütterchen hier in Frieden welken kann, ohne Eingriff und nicht abgepflückt wird. Und ich kümmere mich darum, dass ein Bachlauf renaturiert wird, tut die Jägerschaft auch. Aber der Jägerschaft wird immer unterstellt, ja, die haben ja einen Hintergedanken. Die machen den Bachlauf ja nur gerade, also ungerade, der wird hier renaturiert, einen Wildschwein mehr zu erlegen, das sich dann da suhlt.
Ja.
Ja, das wird unterstellt. Egal, was für eine Aktivität man macht. Man kann sich um die Fledermaus kümmern. Da kriegt bestimmt jemand noch ein Szenario hergestellt, ja, warum das gerade dazu führt. Hier kümmert sich der Jäger um die Fledermaus und 14 Tage später schießt er da einen 14-Ender. Da steht ein direkter Zusammenhang.
Ja, es ist aber doch auch nicht verwerflich, ein Wildschwein schießen zu wollen.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber den Naturschutzverbänden, diesen originären Naturschutzverbänden, wird kein Hintergedanke unterstellt. Da wird einfach gesagt, nee, die machen das einfach, weil die das gut finden. Die finden es gut, dass es hier viele Fledermäuse gibt. Und die finden es gut, dass da ein Stiefmütterchen wächst. Den Politikern kommt das natürlich sehr genehm. Die lassen sich dann lieber mit einem Vertreter oder einem namhaften Vertreter der NABU ablichten und halten gemeinschaftlich einen Regenschirm über das Stiefmütterchen, als mit 2 Weidmännern, die mit Gummistiefeln und Spaten am Bach stehen. Ja, es gibt bessere Bilder.
Werbefläche.
Ja. Da kann ich die Politiker auch verstehen.
Naja.
Ja, es ist, das ist einfach ein Sympathieträger. Ob das, dass das fachlich zweifelhaft ist, ist ja keine Frage.
Kennst du einen Jäger, den man richtig nett findet?
Ja, mich. Nein, also. Es ist. Die politische Landschaft wurde in den letzten Jahrzehnten nicht mehr richtig gepflegt.
Ja, es ist ein bisschen sehr auf Blümchenromantik ausgerichtet, das stimmt schon. Ne? Also Die Frage ist ja auch irgendwie gar nicht mehr, was ist sinnvoll, sondern die Frage ist, findet Chantal aus der 9. das gut?
Ja.
Um es mal ganz platt zu sagen. Und wenn es der Chantal verkäuflich ist, dann kann man damit halt im Grunde auch seine Position umsetzen. Wenn es Chantal nicht gefällt, dann hat man ein Problem, obwohl es sinnvoll ist.
Ja.
Also ich habe auch noch unlängst mit einer 14-Jährigen, die hat, also gerade hier, Karneval ist ja noch in den letzten Zügen, da war halt eine Gruppe dabei, die sich mit Pelzen geschmückt oder bekleidet hat. Und das war halt ganz verwerflich, sprach das 14-jährige Mädchen, was ihr Pferd über Hindernisse springen lässt und Zaumzeug, Sattel und Stiefel aus Leder halt trägt. Also diese Zusammenhänge, die sind offensichtlich nicht verdrahtet in den Köpfen. Und dass man dem Lebewesen eine Ehre damit erweist, dass man es verwertet, eben auch nicht mehr. Ne? Und irgendwie ist es ja so, finde ich auf jeden Fall.
Aber Verdrahtung ist, das ist jetzt ein gewagter Sprung, aber jetzt nehmen wir mal den Begriff Vernetzung. Was ich so in den letzten Jahren auch eigentlich über das Lexikon immer gehofft habe, ich weiß nicht, inwieweit das eintritt oder eintreten kann, dass die Vereine ihre Aktivitäten mehr vernetzen. Hm. Man muss nicht das Rad neu erfinden. Irgendjemand hat das erfunden, man muss es nur nutzen. Und wenn man eine Aktivität macht in seinem Verein für seine Interessen, dann kann man sich auch mal gucken, hat denn so etwas schon mal ein anderer Verein gemacht und sich mit dem in Verbindung setzen. Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, im Lexikon aufzulisten, was für Naturschutzprojekte durch die Jägerschaft in den letzten Jahren durchgeführt wurden und dann immer mit den Ansprechpartnern. Mhm. Das heißt, wenn sich jemand um den Speierling kümmern will, dann kann er sich da jetzt nachgucken, ja, das gibt es schon. Ich setze mich mal mit dem jetzt in Verbindung, was der für Erfahrung gesammelt hat. Mhm. Was hat der für Informationsmaterial? Haben die schon was erstellt? Kann ich das noch auch noch verwerten? Mhm.
Also ich habe Ähnliches mal probiert und also ging konkret um, ich wollte einen kleinen Flyer haben für Hundehalter, wo halt einfach ein Bewusstsein für Wildtiere entsteht, obwohl man sie nicht sieht. Und ja, und habe da halt jemanden in Münster gefunden, der sowas schon mal gemacht hat. Und habe dann in Absprache mit der Jägerschaft, also ich habe diese Absprache gesucht und die haben gesagt, nee, vergiss das mal, hier gibt's was Offizielles vom Verband. Nur dieses Offizielle vom Verband war irgendwie für den Anwendungszweck gar nicht geeignet, obwohl drei Justiziare wahrscheinlich drüber geguckt haben, dass es halt auch chemisch sauber ist. Und da wird es ein bisschen schwierig manchmal, finde ich, weil ich sag mal, eigentlich braucht man ja die Vielfalt und die Abweichung von dem anderen auch ein bisschen, damit das Ganze sich auch entwickeln und fortpflanzen kann und so eine Best Practice entstehen können. Also ich sag mal, dieser Zentralismus, den du ja zum Beispiel vorhin aus Frankreich angeführt hast, der, finde ich, der wird in diesem Teil dann zum Problem.
Naja, formal haben wir keinen Zentralismus. Man ist ja nicht gezwungen, in irgendeinem Verein oder Verband Mitglied zu sein.
Nein, ich will ja nicht sagen, dass man es, also ich hätte es ja auch machen dürfen. Ich bin damals nur zurückgeschreckt, weil natürlich auch noch, ich habe jetzt noch nicht so für immer den Jagdschein wie du. Also man hat ja auch ein bisschen die Hosen voll, das Richtige zu tun.
Und ja, aber aus dieser vorsichtigen Haltung heraus, ich könnte etwas falsch machen, oder ich könnte damit jetzt jemandem auf die Füße treten, da muss man ein Stück weit Abstand von nehmen. Weil wenn man nicht es anfängt und anstößt, passiert da nie etwas. Mhm. Also dieses Projekt Lexikon, ich hätte auch warten können, bis sich da ein anderer drum kümmert und das aufgreift. Wäre bestimmt gekommen. Vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Nachahmer. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, aber erstmal machen und sehen, was sich daraus entwickelt. Dass den Verbänden so Aktivitäten, wenn sie überhaupt wahrnehmen, nicht so recht sind. Kann ich aus deren Sicht nachvollziehen. Hindert mich aber nicht.
Ja, dass sie sie nicht selber tun, kann ich vielleicht nachvollziehen, aber dass sie teilweise aktiv anderer Aktivitäten behindern oder sich dagegen stellen, das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Weil das ist ja auch persönliches Risiko,
Ob
man sowas macht oder nicht. Ne?
Ja.
Ich bin ja hier auch voll in der Bütt.
Ja. Ja, man spricht ja auch immer nur für sich selbst und nicht im Namen von XY. Oder kann irgendeine Zahl in den Raum werfen. Wir haben so und so viele Mitglieder.
Ich habe ein Mitglied.
Ja.
Du auch. Ne?
Ich auch.
Ja. Müssen wir einen Dachverband gründen, ne?
Unbedingt.
Die Jagdaktivisten hier. Ja.
Das muss unbedingt gegründet werden. Gründungen sind immer gut.
Genau, treffen sich zwei Deutsche. Gründen wir einen Verein. Drückt dir noch irgendwas auf der Seele, was hier Verewigung finden muss?
Spontan fällt mir nichts ein.
Aber ich habe so irgendwie...
Wahrscheinlich, wenn wir abgeschaltet haben, sofort.
Weißt du was, Volker, wir werden einfach irgendwann wieder einschalten.
Ja, das ist eine gute Idee.
Genau, so machen wir das.
Genau.
Ja, dann sage ich vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Ein Quell der Freude und des Wissens. Und ich sage wirklich, mach weiter. Und ich glaube, wir müssen was tun und wir tun es ja auch, ne?
Ja.
Ja. Dann vielen Dank für die Aufnahme. Euch da draußen hoffe ich, dass dieses abschweifende Gespräch Freude gemacht hat und vielleicht auch den einen oder anderen Blindblick eröffnet. Über Kommentare unter den Blog-Eintrag freuen wir uns natürlich sehr und beantworten natürlich auch Fragen. Dann geht's lustig weiter. Bis bald beim Jagdfunk. Tschüss.